Wollen wir dann jetzt einen Podcast aufnehmen?
Hey, ja klar, hatten wir doch gesagt. Ich dachte, wir reden über kooperative Brettspiele.
Alles klar, dann hier ist das Koop-Kartell.
Gute Lars.
Gute Kai. So, Gamefound oder Crowdfunding, die zweite. Heute ist der zweite Teil unserer Woche des Crowdfundings dran. Ja, ich hoffe, ihr habt euch den ersten Teil ein bisschen angehört, dann wisst ihr auch, warum es mehrere Folgen gibt. Vielleicht hat er euch nicht interessiert, dann Pech gehabt, hört es euch gefälligst an. Und an dieser Stelle, ja, ich weiß halt nicht, ob ich mir zu blöd bin, diesen Wortwitz zu machen von Rowhaven, aber ich glaube, ich habe eigentlich keine Lust, auch wenn wir wahrscheinlich durchaus hin und wieder Vergleiche ziehen werden. Heute geht es um Rove Anchor Point.
Genau, so ist es. Ja, für die, die unsere Folge am Montag schon gehört haben zu Tamashii The Final Amendment, wir werden es hier ähnlich handhaben, weil die Kampagne ist jetzt aktuell im Late Pledge und die Kampagne ist tatsächlich ebenfalls wie bei Tamashii auch eine Reprint-Kampagne für Rove, also ist quasi das erste Spiel gewesen. Und eben auch Rove Anchor Point, was jetzt das neue Spiel ist, was sie jetzt mit der Kampagne promoten. Auch hier werden wir wieder uns fokussieren auf das neue Spiel, also vor allem auf Rove Anchor Point. Wir werden nicht drum rumkommen, wahrscheinlich immer mal wieder über Rove zu sprechen, aber der Fokus der Folge liegt schon auf dem Rove Anchor Point. Aber in der Kampagne kann man eben auch das erste Rove noch backen.
Und auch hier wird es zu Rove generell mal eine Folge geben von uns. Deswegen, das ist auch dieselbe Begründung wie bei Tamashii, warum wir Rove so ein bisschen außen vor lassen wollen und uns ein bisschen konzentrieren wollen auf Anchor Point.
So ist es, ja. Du hast jetzt gerade den Gloomhaven-Vergleich, wird man hier definitiv nicht drum rumkommen. Also das ist schon krass, muss ich wirklich sagen. Aber prinzipiell ist es ja schon so, kann man ja schon mal spoilern, dass Rove quasi schon ein riesen Dickschiff ist, so ein bisschen wie Gloomhaven auch. Ist extrem viel Komponenten und Stuff mit drin, wirklich ein Riesenspiel. Und Rove Anchor Point so ein bisschen der kleine Bruder ist, wie bei Gloomhaven Pranken des Löwen, auch eine deutlich kleinere Box und so. Ich denke, das kann man hier schon mal spoilern, dass das so ein bisschen die Prämisse auch ist von dem Rove Anchor Point.
Genau. Aber damit würde ich sagen, fangen wir an, oder?
Let's go.
Die Fakten. Dann fange ich mit Rove an. Rove ist ein immersives High-Fantasy-Koop-Abenteuer-Kampagnenspiel mit ja, über 50 Szenarien, über 60 Stunden Kampagnenlaufzeit, einem verzweigten Storyfaden, eine Charakterprogression und einer hohen Wiederspielbarkeit, da die laut Kampagnenbeschreibung so ein erster Durchlauf nur ungefähr die Hälfte der möglichen Outcomes abbildet durch die Verzweigung des Branching. Und da drauf kommt jetzt natürlich neu dazu Rove Anchor Point. Und es ist ebenfalls so ein immersives High-Fantasy-Koop-Abenteuer-Kampagnenspiel. Aber es ist deutlich kompakter angelegt mit so 25 Encounter-Kampagne. Später kommen über die Stretch Goals, sind noch ein paar dazugekommen und da sind wir jetzt so bei 28 Encountern mit Sidequests natürlich. Und auch hier steht so Progression, Charakterentwicklung und Wiederspielbarkeit so klar im Vordergrund. Der Verlag ist Addax Games aus New Jersey, USA.
Ja, wahrscheinlich eher Addax Games, nehme ich mal an.
Addax, ja, ja.
Weiß ich gar nicht. Ich muss sagen, ich kannte die tatsächlich vorher nicht und ich glaube, die haben auch bis auf Rove und Rove Anchor Point jetzt noch kein anderes Spiel rausgebracht.
Im Grunde reicht es ja auch, ein Rove als Erstlingswerk auf den Markt zu hauen. Ist halt auch schon mal ein ganz schöner Brocken.
Das ist auf jeden Fall so. Und jetzt ja mit Rove Anchor Point auch diese Prämisse zu haben, wirklich zu sagen, hey, wir gehen da jetzt wirklich mal den Weg, den Gloomhaven ja auch gegangen ist, von so einem Dickschiff zu so einem wirklichen kleineren Spiel, finde ich wirklich auch extrem interessant.
Auf jeden Fall.
Was ich noch erwähnen wollte, nicht, dass es hier zu Verwirrungen kommt, weil es gibt tatsächlich, also mir ist das nicht passiert, aber ich weiß, ich habe das im Internet tatsächlich immer häufiger schon gelesen. Es gibt tatsächlich auch noch ein anderes Spiel, was Rove heißt. Deswegen bin ich mal gespannt, ob bei uns jetzt einige landen, die jetzt hier gedacht haben, wir reden über das Solo-Spiel Rove, was es auch noch gibt von Buttonshy, was glaube ich sogar bei Frosted Games lokalisiert wurde auf Deutsch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber wir reden hier nicht über Rove, dieses Solo-Spiel, was es gibt, sondern wir reden wirklich über Rove von Addax Games, das kooperative Kampagnenspiel. Ja, nur, dass wir hier nicht Leute haben, die vielleicht falsch abgebogen sind.
Ei, hoffentlich bin ich an keiner Stelle falsch abgebogen.
Ja, stimmt. Ich hätte dir vielleicht vorher sagen sollen, ne?
Wär jetzt bitter, wenn ich mir irgendwie 3 Stunden Let's Plays angeguckt habe zum falschen Spiel.
Glaube ich jetzt nicht, aber.
Ja. Ach, ich hoffe es nicht. Ja, Veröffentlichung. Rove, das Große sozusagen, wurde 2025 über Kickstarter finanziert. Auch da wieder die Frage an dich. Hast du so ein paar Zahlen vor Augen?
Ja, also man merkt halt, dass jetzt Addax Games noch kein Riesenstudio ist und wahrscheinlich auch noch nicht so einen krassen Bekanntheitsgrad hat. Trotzdem muss ich sagen, ich habe jetzt gerade auch auf Boardgamegeek nochmal geguckt, die haben tatsächlich bisher nur Rove und jetzt Rove Anchor Point draußen, Rove mit noch einer Erweiterung jetzt auch. Es ist tatsächlich so, dass sie 3.500 Unterstützer hatten in der ersten Kickstarter-Kampagne, was ich wirklich für so ein Erstprojekt wirklich sehr ordentlich finde. Und sie haben $460.000 eingenommen, also so knapp 420, 25.000 Euro, was ich wirklich für so ein Erstlingswerk wirklich einen guten Erfolg finde.
Ist ein bisschen vergleichbar mit Uprising, glaube ich, von der ersten Kampagne her.
Kann sein,
so, ja. So von den Zahlen.
Ja.
Und jetzt neu, Rove Anchor Point ist eine laufende Crowdfunding-Kampagne. Sie ist im Late Pledge im Moment. Und ja, das geschätzte Lieferfenster ist so, ja, es soll im April, sollte ja mal im April 26 geliefert werden. Aber gibt es da irgendwelche neuen Aussagen, irgendwelche neuen Timelines oder einfach nur wahrscheinlich nicht im April?
Gute Frage. Ich glaube, also am Anfang war das so, dass die Prämisse war. Jetzt mittlerweile haben sie es auch auf der Kampagne, glaube ich, abgedatet, dass es im November dieses Jahr ausgeliefert werden soll. Weiß ich auch nicht, ob das wirklich realistisch ist, weil wir hatten ja jetzt auch durch die Updates noch mal ein bisschen durchgelesen oder ich jetzt auch in Vorbereitung auf die Kampagne. Und da steht drin, dass sie quasi Richtung Late Spring, Early Summer, also wahrscheinlich so Richtung Mai, Juni, in die Production gehen wollen. So, dann rechne mal mit einem halben Jahr mit Lieferung nach Europa. Dann bist du wahrscheinlich eher Q1 2027. Aber ja, das ist so ein bisschen noch in den Sternen, glaube ich, weil da noch nicht alles ready ist, glaube ich.
Und die Übersetzung machen sie aber parallel. Also es gibt ja so digitale Übersetzungen in Deutsch und Französisch und Spanisch. Ich gehe davon aus, dass wir da nicht mit Lokalisierungsunterschieden noch landen werden, sondern dass die dann parallel zur Verfügung gestellt werden.
Genau, das hatten sie im letzten Update auch nochmal spezifiziert, dass die zu einem gewissen Prozentsatz schon fertig sind, beziehungsweise dass die teilweise auch noch an den Digital Translations sowie an Audio Narration, da kommen wir ja später wahrscheinlich nochmal, wenn wir über die Kampagne sprechen, drüber quatschen, dass sie da jetzt quasi dann dran arbeiten, wenn der Rest quasi in die Produktion geht, was ja wirklich auch Sinn macht, weil wenn du es wirklich nur digital zur Verfügung stellst, kannst du ja den Rest zur Production schicken und dann an dem ganzen anderen Stuff arbeiten.
Ja. Dann sind wir bei der Spielerzahl und da bei beiden Rove und Rove Anchor Point 1-4 Spieler. Und die Frage an dich, True Solo, weißt du das?
Ich weiß es, nein, kein True Solo, du musst mindestens 2 Helden spielen. Okay.
Schade.
Ja.
Die Spieldauer wird auch bei beiden identisch angegeben mit 30 Minuten pro Spieler und ich gehe davon aus, es meint dann so ein Szenario. Und das wäre aber eine relativ kurze Spielzeit, muss ich sagen.
Ja, also bin ich auch gespannt, ob das wirklich stimmt, weil ich kann mir das nicht vorstellen. Also bei Rove Anchor Point würde ich vielleicht gerade noch so mitgehen, wenn man es verstanden hat, weil es ja schon auch ein paar komplexere Mechaniken hat und so. Bei Rove itself ist es ja eben nicht nur, ich spiele ein Szenario und gehe dann ins nächste, sondern da hast du ja auch noch keine Ahnung, was für Stadtphasen, Exploration, Open World und was weiß ich was. Das hast du ja bei Anchor Point eher nicht. So ein bisschen wirklich so relativ vergleichbar zu Gloomhaven, Pranken des Löwen. Aber das, was ich gesehen habe zu Rove Anchor Point jetzt, da weiß ich auch nicht, ob sie das, also das lief ungefähr eine Stunde, aber die waren halt auch alle schon in Regeln drin. Von daher denke ich, dass das eine Lernkurve hat und wenn du mal drin bist, je nach Szenario wahrscheinlich. Ne?
Ja, wahrscheinlich. Die Altersangabe, da sind wir bei 14 plus. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mir nur mit Kleinteilen oder irgend sowas erklären oder mit einem Jugendschutzgesetz oder irgendwas, weil ich wüsste nicht, weswegen wir da bei einem 14 plus landen sollten. ehrlich gesagt.
Ja, du hast halt wieder so ein bisschen Fantasiekreaturen, tötest die und so. Ja, keine Ahnung. Ja, 14 plus vielleicht auch nicht. Ist wahrscheinlich eher, weil es doch auch einige komplexe Twists hat, was die Mechaniken angeht, nehme ich mal an.
Ja, okay. Artwork und Komponenten. So, wie immer beginnen wir mit dem Artwork. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig begeistert bin ich nicht. Es ist so ein bisschen, das wirst du wahrscheinlich nicht kennen und wahrscheinlich auch sonst kaum jemand, der zuhört. Mich hat es so ein bisschen erinnert an ein altes Rollenspiel, was ich mal gespielt habe, Albion, mit so ja Fabelwesen und die so mit der Natur verbunden sind und so Geschichten. Ich finde es ist schön bunt, keine Frage, aber so richtig gekriegt hat es mich nicht. Es ist zu sehr Comic überladen und so ein bisschen zu gakelig. Also ich wüsste gerade nicht, wie ich es besser beschreiben sollte für mein Empfinden. Wie fandest du es denn? Jetzt bin ich sehr gespannt.
Ja, ich sehe es ein bisschen zweigeteilt. Ich finde die so generell so die Box und so hat mich jetzt auch nicht abgeholt. Ich finde das, also die Charaktere sind jetzt auch nicht so, bin ich jetzt auch nicht der riesengroße Fan von. Ist natürlich jetzt sehr subjektiv. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass zum Beispiel die Enemies, also die Gegner, die finde ich alle cool. Also die habe ich mir auch nochmal im Detail jetzt angeguckt. Gerade jetzt die, zum Beispiel die Standys, die es da jetzt ja gibt, in, so ein bisschen wie bei Gloomhaven ja auch, wo die Gegner Standys sind, die Gegner finde ich alle echt cool. Bei den Helden bin ich beide, ja. Das ist was, wo ich mir auch nicht sicher war. Wobei auch hier muss ich wieder sagen, jetzt nicht so krass wie bei Tamashi, als wir das vorgestellt hatten jetzt am Montag, aber so diese Farbkontraste gefallen mir doch alles in allem sehr gut. Ja, ich finde, du hast halt auf den Character Sheets sehr cool leuchtende Farben und so. Ich finde, man kann es alles sehr gut lesen und finde, das ist alles extrem stimmig vom Artwork her. Dass ich da jetzt nicht so der größte Fan von bin, von diesem Fabelwesen oder so, das ist jetzt halt meine persönliche Geschichte.
Ja, es hat auch so ein bisschen so einen leichten Touch von Avatar vielleicht, so optisch.
Ja.
Also irgendwie, ich weiß es nicht, so richtig kriegt es mich nicht, aber muss es ja auch nicht. Es wird genug geben, die es mögen und denen es gefällt. Und wenn euch das gefällt, go for it.
Oder denen es auch egal ist, das kann ja auch durchaus sein.
Auch das, ja. Dann vielleicht mal auf so ein paar Komponenten eingehend. Wie findest du so die Minis? Fangen wir doch mal mit denen an.
Welche?
Genau. Wir haben Standys. Ich weiß nicht, haben wir Acrylic-Standys oder haben wir nur Papp-Standys?
Oh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, man kann die upgraden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Sicher bin ich mir aber gerade auch nicht. Lass mich gerade mal kurz gucken. Genau, es gibt Premium-Acrylics für die Tokens. Nee, ich glaube, für die Gegner und Charaktere gibt's nur die Papp-Standys.
Das ist ein bisschen schade.
Aber ziehe ich das schon ein bisschen vorweg, aber mit einem Preispunkt von $50, also irgendwie 45 Euro oder gar noch weniger. Also vom Erwartungsfaktor her, was den Preis angeht, kannst du da keine Minis reinpacken, wenn du halt in so einem Preissegment dich bewegen willst. Und wenn du halt auch guckst, wie groß diese Box ist, also das ist wirklich, die ist gefühlt nochmal kleiner auch als die Pranken des Löwen Box im Vergleich zu Gloomhaven. Und ich hatte ein Video gesehen, wo der das Spiel vorgestellt hat, die Anchor Point Box neben die Box des Base Games gelegt hat. Und die Anchor Point Box hätte wahrscheinlich an die 25 Mal in die Base Game Box reingepasst. Und da kann ich es halt dann verstehen, dass man halt auf Standees ausweicht. Und das ist ja auch so, dass du, ich glaube, dass das auch wahrscheinlich schwierig wird, weil wir spielen ja auf dem Ringbuch, da können wir dann gleich nochmal drauf eingehen. Und da dann quasi nochmal Minis drauf zu haben, ja, weiß ich nicht, ob das dann auch nicht zu voll geladen wird auf einem doch relativ kleinen gedruckten Map oder Dungeon dann, ja.
Ich habe auch grundsätzlich kein großes Problem damit, dass es Standys sind. Habe ich grundsätzlich nicht so ein Problem mit, wenn es in Anführungsstrichen nur Standys sind. Und ich habe ja auch bei Uprising gelernt, dass es durchaus hochwertige Standys gibt. Ich habe halt so ein bisschen mit diesen Papp-Standys, weißt du, wenn die dann umknicken zum Beispiel oder wenn du die immer wieder in diese Halterung reinsteckst und wieder rausholst, das nutzt sich halt schon ab, da kann man nicht drum herum reden und das ist halt so ein bisschen schade, gerade weil du wirst es ja immer wieder aufbauen und abbauen, das haben wir auch bei Pranken des Löwen durchaus gesehen und bei so verschiedenen anderen Sachen, wo wir auch Standys hatten, wo du die dann in so eine Haltung reinsteckst und dann geht die Pappe auch an der Stelle so, leidet halt ganz einfach.
kommt sicherlich auch ein Stück weit auf die Qualität an. Wo es mir zum Beispiel sehr positiv aufgefallen ist, ist Machina Arcana. Da hatten wir ja auch einfach durch die Vielfalt der Gegner und du hast halt hier auch 100 Enemy-Standees insgesamt in dem Spiel mit drin. Das halt dann über teurere Komponenten wie Acrylic oder gar Minis abzubilden, dann bist du halt bei einem anderen Preispunkt als $50. Ne? Deswegen muss man es halt so ein bisschen in Perspektive setzen. Aber ja, ich bin bei dir. Ich hätte mich natürlich auch über Minis gefreut. Aber dafür kann man ja dann auch das Rove, das große Rove, dann, wenn man da, ne, wenn einem das gefällt, ist ja so ein bisschen der Einstieg, glaube ich, auch, so ist es zumindest gedacht, in die Welt von Rove. Da macht es halt irgendwie schon Sinn, gerade weil es halt auch vom Preispunkt her sehr accessible ist, sage ich mal.
Ja, das stimmt. Dann hast du schon gesagt, wir haben ein Ringbuch. Wir spielen nicht auf Map-Tiles, wir spielen in einem Ringbuch. Da habe ich schon ein paar Mal gesagt, früher fand ich das eine coole Idee. Dann hat es so ein bisschen bei mir gelitten. Ich muss sagen, für so ein Spiel, was diese Art hat, wie es funktioniert, so du klappst auf, hast einen Dungeon, spielst den durch, klappst wieder zu, ist es schon echt okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Maps, die ich gesehen habe, deutlich zu klein für mein Gefühl. Also da weiß ich nicht, ob das Buch zu klein ist oder ob das zu groß gedruckt war. Auf jeden Fall fand ich das irgendwie so mäßig ansprechend, wie das aussah. Und es wirkte auch von den Untergründen so relativ generisch, wäre vielleicht zu viel gesagt, aber schon nicht so optisch ansprechend, sagen wir mal so.
Ist alles in allem schon sehr ähnlich zu Pranken des Löwen, oder? Siehst du das anders?
Ja, schon.
Ja. Ja, also was ich tatsächlich eine interessante Entscheidung finde und ich noch nicht so wirklich einschätzen kann, ob ich das geil finde, gerne mal deine Meinung dazu. Du hast ja zum einen ein Campaign-Book und zum anderen zwei Map-Books. Und das fand ich eigentlich das Charmante ja an Pranken des Löwen beispielsweise, dass du da quasi den Szenario-Flufftext, wie du das Szenario aufbaust und so, dass du das quasi alles in einem Ringbuch hattest mit dem Dungeon quasi, mit den Maps und so. Und du quasi gar nicht irgendwie ein anderes Buch musstest. Und hier musst du quasi das Campaign-Buch aufschlagen, Szenario suchen, dann vorlesen, dann den Aufbau machen in dem anderen Buch und so. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich geil finde und würde mich dann halt mal interessieren, was du gerade meinst mit der Größe des Dungeons, weil das müsste ja schon eigentlich dann größer als zumindest bei Pranken des Löwen sein, weil da war ja alles teilweise noch eine Drittelseite irgendwie noch gefühlt der Flufftext und der Aufbau.
Ja, das stimmt. Aber ich habe so ein Ding gesehen, wo ich dachte, also ganz ehrlich, hier kann ich weder mit einem Positioning arbeiten, noch mit wirklich ein Movement, um mich dem zu entziehen. Also wo hatten wir das zuletzt? Bei hilf mir, 1492.
Hunter's AD.
Bei Hunter's AD hatte ich auch das Gefühl, dass die Maps mir zu klein waren, um so ein bisschen diese taktische Komponente auszuspielen, die es ja bietet, die es grundsätzlich bieten könnte, sagen wir es mal so.
Okay, aber dann müssen wir vielleicht einen zu klein in Perspektive setzen. Also du meinst jetzt nicht zu klein von den Feldern, in denen man sich bewegt und von dem Artwork, sondern zu klein eher von, es gibt nicht genügend Entfaltungsspielraum und Platz, sich in der Map zu bewegen.
Genau, das meine ich mit zu klein.
Okay, ja.
Und da, wie gesagt, es ist eine Momentaufnahme. Ich habe halt ein paar Videos gesehen von Leuten, die wahrscheinlich auch Prototypen gespielt haben, die ja auch begrenzte Möglichkeiten haben und vielleicht auch nur Versuchskarten haben und weiß der Teufel was. Das ist ja alles nicht Final Artwork, was man da sieht. Deswegen kann sein, dass da später noch Riesenmaps dazukommen und dass da eine Tutorial-Map war, die ich da ein paar Mal gesehen habe. Möchte ich nicht ausschließen, aber ich kann es mir kaum vorstellen.
Ja, die Box ist halt auch nicht viel größer als eine DIN A4-Seite, ne? Vielleicht minimal größer, von daher viel größer wird es sicherlich nicht. Ja, ich kann es nicht so gut beurteilen. Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht wahrgenommen, was du gerade geschildert hast, dass ich es irgendwie zu klein fand. Weiß auch nicht, ich habe natürlich die Videos mir auf dem großen Fernseher angeguckt, vielleicht ist es mir deswegen nicht so aufgefallen, weiß ich nicht. Aber, also ich finde es interessant.
Das ist der geilste Kommentar überhaupt.
Ey, ich bin mehr reingezoomt halt. Ja.
Auf meinem 95-Zoll-Fernseher sah es jetzt gar nicht so klein aus. Waren zwei Meter. Genau.
Nee, aber also was ich ja wirklich interessant finde, ist halt, dass du eben in diesem Campaign-Book quasi so ein bisschen diesen ganzen Flufftext hast, den Aufbau des Szenarios und dann, also das, was natürlich Also es sorgt natürlich dafür, dass du nicht gespoilert wirst. Das war ja bei Gloomhaven schon manchmal so, dass du irgendwie eine Tür aufgemacht hast und dann weiterliest. Das ist hier halt dann nicht, was ich natürlich besser finde. Aber dass du quasi dann immer in zwei Büchern gucken musst, das weiß ich nicht, ist jetzt, glaube ich, kein Riesenproblem. Aber es kommt ja sogar noch ein drittes Buch dazu, ein drittes Ringbuch, was quasi das Adversary-Book ist, wo du dann ja auch noch die Gegner managst, was ich da wiederum extrem cool finde.
Mega, also das finde ich eine richtig coole Idee, dass du halt nicht mit diesen dann noch 20 Karten für Gegner, auf denen du dann vielleicht noch möglicherweise relativ klein stehen hast, was für Züge sie haben und so weiter, sondern dass du das halt wirklich auf einer, ich gehe davon aus, auch eine DIN A4-Seite pro oder fast eine DIN A4-Seite pro Gegner, dass du das dann halt auch wirklich in einer anständigen Größe hast, dass du auch darauf arbeiten kannst ein bisschen, und das ist schon cool. Und nochmal zu diesem Szenario-Book kurz zurückgesprungen. Ich hoffe oder habe die Hoffnung, dass sie das zumindest auch ein bisschen nutzen werden, im Gegensatz zu zum Beispiel Gloomhaven. Also wir machen ja jetzt hier viele Quervergleiche und werden wahrscheinlich an einigen Stellen sagen, dass es nicht ganz so gut ist. Aber hier hat es halt zumindest den Raum, besser zu sein als Pranken des Löwen, dass du halt wirklich mit verschiedenen Schritten innerhalb einer Map arbeiten kannst, dass du so richtig Wendungen einarbeiten kannst, die vielleicht ein bisschen krasser sind als das, was Pranken des Löwen zu bieten hat.
Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja. Das hoffe ich auch, und das ist ja auch die Prämisse. Die Prämisse ist ja so ein bisschen auch, dass du irgendwie Entscheidungen triffst und die Auswirkungen haben auf den späteren Verlauf der Story und so. Also die Prämisse hat es erstmal. Spoiler können wir schon mal sagen. Wir können nicht beurteilen, ob das funktioniert, weil also die Szenarien, die ich gesehen habe, waren halt irgendwie aus dem Tutorial. Von daher ist das schwierig zu beurteilen. Aber nochmal auf dieses Gegner-Book, auf dieses Adversary-Book zu kommen, finde ich absolut eine großartige Designentscheidung. Ja, wie fucking nervig war das bei Gloomhaven, immer diese viereckigen Gegnerkarten in diese Dinger rein zu slotten, wieder rausholen, vier von den Dingern zu managen immer und so. Also das finde ich schon eine extrem charmante Idee, das hier über dieses Ringbuch zu lösen.
Ja, ja, bin ich komplett bei dir. Dann haben wir natürlich auch Double-Layer-Player-Boards. Und da bin ich sehr gespannt, wie du das an dieser Stelle finden wirst. Die haben also einerseits viele Möglichkeiten, also so ein paar Möglichkeiten zum Slotten, also Charakter einslotten, so verschiedene Felder, wo man Tokens und Lebenspunkte so sammeln kann oder Schadenspunkte sammeln kann, wo man Ausrüstung reinslotten kann. Aber halt auch viel, was neben den Boards stattfindet, sagen wir es mal so, weil die nicht so viele Möglichkeiten bieten, wie sie bieten könnten.
Ja, ist halt wieder, ich komme wieder auf das Thema zurück, was ich ganz am Anfang schon sagte, auch bei den Minis gegenüber Standees und vor allem auch, was den Preispunkt angeht. Ne? Ich glaube, dass, also du hättest sicherlich noch ein mehr sophisticated Double-Layer-Player-Board irgendwie machen können, aber dann bist du halt nicht bei einem Preis von $50, ja. Das ist, ich muss das immer wieder sagen, werde ich wahrscheinlich noch häufiger sagen jetzt auch, weil, also das ist halt einfach nicht drin. Wir haben ja schon auch von mehreren Designern auch gehört, dass das einfach auch ein teurer Faktor ist in der Produktion. Und von daher, diese Playerboards sind halt auch wieder, ähnlich wie wir es am Montag bei Tamashi schon hatten, ja, so ein bisschen die Prämisse, dass es vier generische Boards sind und du da dann quasi die Charakterkarten reinslottest und dann die verschiedenen Ability-Tokens und so. Ich finde das jetzt nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, ich hätte mir sicherlich auch gewünscht, wenn ich mir aussuchen dürfte, wenn ich mir jetzt, ne, wünscht dir was machen könnte, hätte ich sicherlich gesagt, ach, da auch eine Möglichkeit zu haben, die Karten, die du mitnimmst, einzuslotten und das einzuslotten und da vielleicht eine coolere Möglichkeit, die Tokens reinzumachen, so. Definitiv, aber ich glaube, nochmal, das ist halt auch der Preispunkt, da wären wir nicht dann bei $50.
Ja, aber vielleicht hätte man zumindest mit farblichen Kanten arbeiten können, wo man zumindest dann einen aufgeräumteren Platz hat oder dass es irgendwie aussieht, als gäbe es einen Ort, wo diese Karten hingehören zum Beispiel. Vielleicht hätte man damit mehr arbeiten können, aber machen sie halt nicht, ist wie es ist. Was sie machen, ist, finde ich, eigentlich eine ganz coole Geschichte, dieses mit dem Häkchen und X bei den Fähigkeitenkarten, wo man sie so ein bisschen verschiebt, um zu signalisieren, was man schon benutzt hat und was man nicht benutzt hat, finde ich jetzt gar nicht so schlecht.
Finde ich mega. Kommen wir, denke ich, ja im Gameplay auch nochmal dazu, wie das funktioniert. Man muss sich das ja so vorstellen, dass du quasi, genau wie du sagst, oben einen grünen Haken hast und unten so ein rotes durchgestrichenes Ding, was halt einfach suggeriert, okay, du hast halt, kannst halt deine Fähigkeitenkarten, die slottest du da rein und kannst dann nach oben oder unten schieben und je nachdem, ob du sie benutzt hast, siehst du halt, okay, Wenn du sie benutzt hast, schiebst du nach oben. Und wenn du sie wieder, ne, nächste Runde schiebst, wieder nach unten. Finde ich richtig cool.
Und irgendwie habe ich im Hinterkopf, dass wir so eine Mechanik schon mal haben. War das bei Bombbusters, wo du auch so eine Schiebemechanik hattest, um anzuzeigen, dass du eine Fähigkeit schon mal benutzt hattest? Irgendwie kommt mir was so, irgendwie klingelt so in meinem Kopf. Aber ich könnte es jetzt nicht beschwören.
Kann sein. Bei mir klingelt da ehrlich gesagt nichts.
Okay. Ja, und ansonsten haben wir noch jede Menge Karten und so Zeug dabei. Gameplay und Mechaniken. Und wir beginnen mal mit der Story. Also vielleicht mal so grundsätzlich den Rahmen der Welt zu setzen. Und da unterscheidet sich ja Rove Anchor Point, was so das Weltgeschichte angeht, nicht von Rove großartig. Wir sind in einer Welt, in der so, ja, so eine wilde, magische Welt. Wir sind auf Chorus und dort gibt es halt immer wieder gefährliche Bestien und so weiter und die bedrohen das Gleichgewicht und die Gesellschaften und die Städte auf Chorus haben sich da nicht so richtig entfalten können und befinden sich eher so am Rand der Welt oder an den Rändern der Wildnis. Und ja, wir übernehmen so diese Rolle von Rovers, so wie der Mars Rover, keine
Daran
Ahnung.
Musste ich ja direkt, ich musste direkt an Anfang an Mars Rover denken, aber damit hat es ja irgendwie gar nichts zu tun, leider.
Aber wir sind dann, wobei, also es ist halt eine Art Grenzgänger und ja. Der Rover war ja auch, es wäre jetzt zu weit hergeholt, glaube ich. Also Grenzgänger, Problemlöser, so Expeditionstruppen. Und wir wagen uns in diese gefährliche Welt hinaus und sind dann halt die dann so Kundschaften gehen und gegen diese Monster kämpfen, die so diese Gesellschaften immer wieder bedrohen. Und das ist so ein bisschen so dieses Grundsetting und versuchen diese Gefahren für die Städte oder für die Siedlungen wieder zurückzudrängen. Das ist das Setting.
Genau, ganz gut zusammengefasst. Ja, ich glaube, die Prämisse von dem Anchor Point ist halt nicht jetzt irgendwie ein riesiges Open World Epos Story Spiel zu sein, sondern eher wie so eine kompakte, verzweigte Kampagne, würde ich mal sagen, wo du halt, ja, von der Prämisse her Story Entscheidung triffst, hatte ich ja eben schon gesagt, die idealerweise einen Impact haben auf die Story und wie sich das alles später entwickelt. Du hast neue Szenarien, die du freischaltest, auch so ein bisschen wie bei Gloomhaven Pranken des Löwen, wo du verschiedene Branches gehen kannst und so. Eure Charaktere entwickelt ihr weiter und halt, ihr habt halt diese, ja, immer wieder auch Encounters und dann vor allem auch eben die, ist halt sehr Szenario getrieben, ne? So ein bisschen wie bei Pranken des Löwen eben auch, dass du halt immer wieder diese Dungeons hast, die du dann eben durchlaufen musst.
Ja, und wenn ich jetzt mal von meinem Rumnörden anfangen könnte, wir haben ja eigentlich ein relativ klassisches High-Fantasy-Setting. Und haben aber in diesem High-Fantasy-Setting jetzt nicht so diese strahlende Gesellschaft und die dann von etwas bedroht wird, sondern wir sind so in so einer unfertigen Welt, so in einem Entstehen begriffenen Welt. So ein bisschen Herr der Ringe, erstes Zeitalter, wenn man so möchte. Also das ist so, das finde ich einen coolen, erstmal so einen relativ coolen Kniff, so dieses Grundsetting so zu setzen, dass du halt schon in diese High-Fantasy-Welt gehst, du hast Magie, du hast wirklich Weltrettung, du hast Gesellschaften, die du vorantreiben willst, aber das alles nicht von so einem perfekten Standpunkt, also nicht aus Bruchtal heraus, sondern so wirklich aus so einem im Entstehen begriffenen Weltsetting.
Und was hier wirklich spannend wird, meiner Meinung nach, ist, wie sehr die Story trägt, weil, ja, also das kann ich schon spoilern, das kann ich absolut gar nicht beurteilen, nach dem, was ich bisher gesehen habe. Für mich steht und fällt es damit tatsächlich, ja, weil es ist wirklich so, man liest auch ein bisschen und trifft Entscheidungen und so, und das muss halt zünden. Weil wenn das nicht zündest und du quasi nur von einem Dungeon in den nächsten gehst und in den Dungeons halt natürlich schon immer was anderes auch erlebst und so und auch ein bisschen Flufftext dazu hast, aber das dann natürlich schon schnell repetitiv wirken kann, wenn da die Story und die Entscheidung, die du triffst und wie du deinen Charakter auch weiterentwickeln kannst und so, damit steht's und fällt's für mich, weil das ist schon eher nicht so eine Open-World-Kampagne, Quest, Nebenquest und was auch immer, sondern man hangelt sich hier schon von Story-Abschnitt zu Story-Abschnitt. Und das muss halt zünden, meiner Meinung nach. Weiß nicht, das wirst du wahrscheinlich genauso sehen, oder?
Das ist übrigens neben vielen anderen Punkten so der Hauptpunkt, wo es mich an Pranken des Löwen erinnert hat, dass ich nicht hoffe, dass es so ist, weil Pranken des Löwen hat genau diese Prämisse halt nicht geliefert für mich, um das schon mal vorzuspoilern. Ich weiß, die Folge müssen wir irgendwann mal aufnehmen. Weiß der Teufel, also ich gehe nicht davon aus, dass wir es dieses Jahr noch schaffen, deswegen kann ich so viel Foreshadowing, glaube ich, hier mal reinbringen. Mich hat halt Gloomhaven genau an der Stelle verloren, also Pranken des Löwen, weil die Story für mich halt einfach nicht getragen hat. Die wurde halt einfach langweilig und repetitiv und das ist halt eine Gefahr, die wenn du diesen so einen kleinen Ausschnitt von so einer Welt halt nur betrachtest und den immer wieder situativ nur stückchenweise voranbringst und damit ja ein Open World Gedanken sehr linear durchlebst. Und da muss es halt zünden und tragen. Und wenn es das nicht tut, ist es durch.
Ja, nee, bin ich komplett bei dir. Und vielleicht können wir einfach mal so ein bisschen anfangen, wie man das Spiel dann reinkommt. Und ich glaube, vielleicht hätten wir am Anfang irgendwie mal announcen sollen, dass wir hier ein Trinkspiel draus machen, wie oft wir Pranken des Löwen nennen. Müsst ihr jedes Mal einen Schnaps trinken. Ne? Weil, also auch hier ist es wieder so, dass du ähnlich oder sehr analog zu dem, wie du bei Pranken des Löwen Gloomhaven eben reingeführt wirst, du ein fünfteiliges Tutorial hast, bestehend aus 5 Szenarien, exakt so, wie es eben bei Pranken des Löwen auch war. Und du eben so angeblich, auch das können wir jetzt nicht beurteilen, weil es leider hier auch das Regelbuch noch nicht gibt in der Kampagne, aber angeblich so, dass du nichts im Regelwerk nachlesen musst, sondern dass du wirklich, ne, du steckst das Campaignbook auf, liest den Story und wirst dann erstmal reingeführt in das erste Szenario, wo du erstmal lernst, wie du dich bewegst zum Beispiel. Ja, oder vielleicht auch schon mal Basic-Kämpfe hast so. Dann hast du es geschafft, dann kriegst du deine Belohnung, liest in der Story weiter, zweites Szenario, du lernst halt tiefere gehende Mechaniken, was Kämpfe angeht und so. Und so hangelt sich das halt so wirklich genauso wie bei Gloomhaven, Pranken des Löwen weiter von einem Tutorial von bis zu 5 Szenarien, wo du eben wirklich in die Mechaniken reingeführt wirst, wo du angeblich nur das Regelheft brauchst, wenn du irgendwelche Nachfragen hast, was ich erstmal super cool fand und ja bei Pranken des Löwen auch schon extrem gut fand.
Ja, und das ist die Stelle, wo ich hoffe, dass sie maximal kopiert haben von Pranken des Löwen. Weil das war einfach für mich immer noch ein ziemlicher Leuchtturm, was diese Mechanik angeht, weil sie uns so gut reingeführt hat. Ich hatte wirklich ein bisschen Bammel. Das war ja auch so unser erstes richtiges, fettes Dickschiff, was wir gespielt haben. Und ich hatte wirklich so ein bisschen Bammel davor, mich da reinzuarbeiten. Aber das hat halt so gut funktioniert. Und ich hoffe, dass das Anchor Point hier an der Stelle maximal kopiert hat.
Ja, so ist es. Ja. Und bevor man natürlich dann mit dem ersten Szenario anfängt, ist natürlich wie in so vielen Spielen, wählt man sich eben einen von insgesamt 4 asymmetrischen Startcharakteren aus. Habe ich jetzt mal rausgesucht, ist der Ashroot, Threaded Fate, Thermal Flux und die Pugilist. Ja, und das sind die 4 Helden, die es im Anchor Point gibt. Und jeder wählt sich halt einen aus. Jeder hat halt natürlich, das ist schon sehr asymmetrisch meiner Meinung nach, weil jeder hat ein eigenes Kartendeck, jeder hat eigene von diesen Ability-Cards, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben und so. Dann ist auch schon was ich gesagt habe, es ist kein True-Solo, sondern wenn man Solo spielt, muss man eben 2 Charaktere sich auswählen und dann kann man im Prinzip schon loslegen, ne? Wenn man sich einen Charakter ausgesucht hat, liest man im Campaign-Book und dann geht's los. Willst du vielleicht mal versuchen zu beschreiben, wie es dann in den Dungeon reingeht oder fühlst du dich dafür nicht komfortabel?
Also wir haben Stadtpunkte in einem Dungeon. Das, soweit kann ich schon mal was sagen. Dann gibt es ja einen Boss, bin ich mir gerade nicht sicher, gibt es in jedem Dungeon einen Boss? Ja, oder? Ist schon so angelegt.
Ich glaube schon, ja.
Weil bei Gloomhaven gab es ja durchaus Dungeons, die auf den Boss hingeführt haben. Deswegen war ich mir gerade nicht so sicher. Aber dann gibt es einen Boss in dem Dungeon und der hat sein eigenes Blatt in diesem... Kannst du nochmal nennen, wie das Buch hieß?
Campaignbook?
Nee, der die Bosse abbildet.
Ah, Adversary Book.
Im Adversary Book. Ja. Der hat dort seine eigenen Statistiken und seine eigenen Mechaniken. Und der hat auch seinen Startpunkt. Und dann gibt es, das skaliert dann über die Spielerzahl, gibt es verschiedene Eintrittspunkte und Zusatzmonster, die auf der Map erscheinen können. Und ja, die Maps bestehen dann noch aus Gegenständen, die da liegen, aus Sichtblockaden, aus Steinen, Pfadblockaden und so weiter. Und man spielt auf Hexagonen und dann so steigt man de facto in den Dungeon ein, man baut ihn auf. Jetzt die Frage an dich, weil die kann ich gerade nicht beantworten. Gibt es mehrräumige Dungeon oder ist es immer ein Raum?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich dir auch nicht beantworten kann.
Weil das, ich versuche jetzt gerade so gedanklich so ein bisschen diesen Vergleich mit Gloomhaven, Pranken des Löwen zu ziehen. Da gab es ja die Möglichkeit, dass da Türen waren, die verschlossen waren, die man dann reingegangen ist. Dann hat man gesehen, was da drin ist. Habe ich jetzt hier in keinem der Videos gesehen. Die Videos, die ich gesehen habe, waren alle, der Dungeon war grundsätzlich ein Raum.
Ja.
So dass man die Informationen, was sich aufbaut, alle hatte in dem Moment. Und ja, so ist man positioniert und steht im Dungeon.
So ist es, ja. Jeder Held hat 5 Karten zusätzlich zu den sogenannten Ability Cards. Diese Ability Cards sind quasi die, die man bei sich auf dem Playerboard einslottet. Die sind quasi so permanente Effekte, die du jede Runde hast. Ne? Und wenn du sie benutzt hast, slottest du sie nach oben, um zu zeigen, dass du sie benutzt hast. Und das ist ja tatsächlich auch relativ ähnlich zu, um es aufhören, Pranken des Löwen zu sagen. Aber diese Startkarten, die du hast, die du ja auch upgradest so nach und nach. Das heißt, du kriegst immer mehr Karten in dein Deck. Also ich glaube bis zu 8, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube, es gibt jeweils 8 Charakterdecks. Man startet mit 5 und 3 weitere Karten kann man sich dann dazu kaufen oder sich besorgen durch XP, durch Erfahrungspunkte. Und diese Karten sind, es gibt 3 verschiedene Typen von Karten. Es gibt sogenannte Rally-Karten. Das sind eher so, ja, so Ressourcenaufbaukarten. Da kommt dann so eine sogenannte Ether-Mechanik noch mit dazu, über die wir ja wahrscheinlich nachher nochmal im Detail sprechen werden. Auch hier wieder Querverweis, ich sag jetzt den Namen nicht, zu den Elementen in dem Spiel. Hier heißt es halt Ether. Und es gibt diese Rally-Karten, die halt eher darauf fokussiert sind, dass du halt diese Ressourcen aufbaust und generierst und du eben die vorbereitest. Dann hast du sogenannte Rave-Karten. Das sind eher so Ausgabekarten, wo du quasi ja Effekte triggerst, Bewegung, Kampf, was auch immer, die dann eben den Äther, den du halt vorher dir besorgt hast, durch sogenannte Rally-Karten, die du dann quasi verbrauchst und dann eben wieder ausgibst. Und da gibt's noch Reaction-Cards, also React-Cards. Das sind eben, wie der Name schon sagt, Reaktionskarten, also Effekte, die du quasi außerhalb deines Zuges nutzt, um zum Beispiel auf einen Angriff des Gegners zu reagieren oder sowas in der Art. Genau, das ist was. Und in Kombination mit diesen Ability-Tokens, die sehr charakterspezifisch sind, das so läuft quasi die Runde halt ab, dass du eben die Charaktere sich dann bewegen, angreifen und dann sind die Gegner dran. Ne? Und was ich auch interessant finde, ist, dass, also ich habe da zumindest nichts Gegensprüchliches gefunden. Wenn ich es richtig verstanden habe, dürfen auch die Spieler entscheiden, in welcher Reihenfolge die Charaktere aktivieren, richtig?
Ja, das habe ich sogar explizit bei einem der Videos, das ich gefunden habe, gesehen, dass man wirklich da die freie Auswahl hat und das Teil der Kooperationsoptionen ist, dass man halt auch bespricht, wer wie wo wann anfängt und was macht. Dann gibt es einen Haufen Mechaniken, die natürlich auch mit dabei sind, die man vielleicht von anderen Spielen, wir müssen ja jetzt nicht nur auf Pranken des Löwen abstellen, aber aus verschiedenen anderen Spielen kennt. Wir haben Fernkampf, Nahkampf, Reichweite, wir haben Line-of-Sight-Mechanik, die so von, was ich ganz charmant finde, sehr klar geregelt, Mittelpunkt des Hexagons zu Mittelpunkt des Hexagons, fertig, nicht mit hier irgendwie am Rand und dann vorbeigucken oder weiß der Teufel was, sondern wirklich mal eine klare Aussage. Es gibt Geländemechaniken, so mit Bewegungseinschränkungen, muss man drumherum gehen, kann man aber drüber schießen. Also Sachen, die man aus vielen anderen Spielen ja kennt, die man dann nutzen kann. Und das wäre so der Dungeon, so grundsätzlich.
Ja, also vielleicht noch so zum generellen, wie läuft eigentlich so ein Heldenzug ab, ne? Und wie,
okay.
Also vielleicht, wie finden wir den? Also gerne auch mal deine Meinung, weil, also ich bin ja generell nie so der Freund von so Aktionspunktesystemen, da haben wir ja jetzt ja schon häufiger drüber gesprochen, möchte ich auch gar nicht wieder aufmachen, das Fass, dass ich eigentlich ein Freund bin von kartenbasierten Aktionen und kartengetriebenen Kämpfen auch. Und hier ist es ja so, dass du in deinem eigenen Zug 2 deiner Ability-Karten spielen kannst und eine deiner Karten, deine 5 Karten. Und was ich tatsächlich ganz geil finde, ist, dass du den Kniff hast, dass wenn du eine Karte spielst, dass du die, nachdem du sie gespielt hast, auch flippen musst. Das heißt,
ich wusste, dass du das magst.
Tja, so gut kennen wir uns ja mittlerweile. Ich finde das wirklich einen coolen Kniff, weil du dann natürlich auch guckst, okay, welche Karte spiele ich jetzt, weil was hat die für einen Effekt auf der Rückseite, die ich dann ja potenziell in meinem nächsten Zug spielen kann. Ich finde, das bringt so eine gewisse, zumindest so eine gewisse Würze in dein Aktionsmanagement mit rein, wo ja du am Ende schon immer wieder wahrscheinlich ähnliche Sachen machst, weil du zwei deiner drei Abilities halt immer wieder machst. Das ist klar und das da hätte ich mir vielleicht auch noch ein bisschen mehr gewünscht. Und es gibt ja auch noch, das können wir ja schon sagen, es gibt ja auch noch einen vierten Slot für eine vierte Ability, die du dann noch freischaltest im Laufe der Kampagne und so. Aber so richtig krass unterschiedlich ist es natürlich am Ende nicht. Aber diese Karten, dieses Kartensystem finde ich dann wiederum ganz cool, dass du halt diese Möglichkeiten hast. Du spielst eine Karte, wenn du sie gespielt hast, flippst du sie nach deinem Zug und kannst da quasi entweder die Reaction schon nutzen im nächsten Zug, wenn es eine Reaction-Card ist auf der Rückseite, oder halt dann im nächsten Runde. Und das finde ich halt von der Planung her deines Zugs erstmal ganz cool.
Ja, ich fürchte halt nur, um jetzt mal ein bisschen in diese Suppe zu spucken, also ich verstehe deinen Punkt ja grundsätzlich, dass du das magst, wenn es über Karten getriggert wird, nicht über Aktionspunkte. Aber ich fürchte, dass wir hier an demselben Punkt sind, wie wir es bei einem schlechten Aktionspunktesystem sind, weil auch das kann man ja unterschiedlich gut machen. Das hast du gerade eben schon erwähnt, dass du halt Karten hast, die viel Schaden machen, Karten hast, die wenig Schaden machen, Karten hast, wo man sich viel bewegen kann und Karten hast, wo du dich wenig bewegen kannst. Und dass es am Ende darauf hinausläuft, dass du immer wieder dasselbe machen wirst. Also davon gehe ich gerade aus und das zeigt auch so ziemlich alles, was ich gesehen habe. Also so die krasse Varianz habe ich ehrlich gesagt nicht erkennen können.
Ja, also das ist so ein bisschen das Risiko, was ich auch sehe bei jetzt Rove Anchor Point, dass das halt auch wieder so ein bisschen, also ich kann es nicht so gut beurteilen, weil ich einfach nicht genug dafür gesehen habe, aber so das Risiko sehe ich schon, dass es halt relativ schnell repetitiv wird. Was ich vor allem als noch größeres Risiko sehe, wenn die Story halt nicht trägt. Ja, wenn das, was du da erlebst, nicht narrativ Sinn ergibt und du da keine geilen Geschichten erlebst und du auch gefühlt keinen Einfluss hast auf das, was du da tust. Ja, und das kann ich tatsächlich gar nicht beurteilen, das habe ich am Anfang schon gesagt. Aber so von dem Aktionspunktemanagement her oder von dem, wie man jetzt seinen Heldenzug macht, ja, ist, glaube ich, schon ein bisschen runtergedampft im Vergleich zu vielen anderen Spielen, die wir jetzt hatten. Aber so gerade so dieses mit dem Flippen der Karten und so, das fand ich erstmal ganz cool und hat eigentlich ja auch ganz coole Prämissen, vor allem dann auch mit dem Äther, mit dieser Äther-Mechanik, zu der wir ja gleich nochmal kommen können, weil die bringt ja dann auch eigentlich die Würze rein in das Spiel, weil die ist ja so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt des Ganzen.
Genau. Ja, dann lass uns doch ruhig auf die Äther-Mechanik direkt zu sprechen kommen. Also wir würfeln jede Runde, wenn ich das richtig verstanden habe, würfeln wir einen Würfel, der uns anzeigt, welchen Äther-Token wir bekommen. Und ich müsste jetzt lügen, sechs verschiedene Elemente oder Äther-Elemente gibt es. Und das geht dann so von Klassikern wie irgendwie Feuer bis zu, sieht aus wie Nackschnitzel, keine Ahnung. Also kann ich nicht zuordnen. Nee, aber so, und dann bekommt man halt einen entsprechenden Token. Und je nachdem, was für einen Charakter man spielt, hat das unterschiedliche Auswirkungen, wofür man diesen Token benutzen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel den logischsten und auch im logischsten zu erklären, fand ich diesen einen Charakter, der mit Feuer arbeitet, wo du natürlich, wenn du einen Feuertoken bekommst, deine Angriffe zum Beispiel verstärken kannst damit. Während du, wenn du einen Windtoken bekommst, der dir nicht so viel bringt, du dann aber Möglichkeiten hast, das im Laufe des Spiels zu tauschen, also im Laufe der Story über andere Fähigkeiten, die zu tauschen, damit du wieder einen Feuertoken hast, mit dem du dann wieder deinen Angriff verstärken kannst. Okay, das ist so, diese Elemente brauchst du dann teilweise für deine Fähigkeiten, um die nutzen zu können. Und gleichzeitig spielen sie aber auch eine Rolle bei den Angriffsencountern, diese Äther-Elemente. Möchtest du vielleicht erstmal noch zu den Äther-Tokens was sagen?
Nö, ich glaube, also es ist wirklich gar nicht so unähnlich zu diesen Elementen bei Gloomhaven, ja, ne, dass du die quasi freischaltest. Hier ist es halt so, dass du, wenn ich es richtig im Kopf habe, bis zu drei auf deinem Board dann quasi platzierst oder platzieren kannst, weil du ja auch Effekte spielen kannst von Karten oder von Abilities, die dann eben auch wiederum Tokens generieren und so. Und Ja, das, wie gesagt, ich finde das prinzipiell erstmal eine coole Idee und sorgt halt dafür, dass du so ein bisschen verschiedene Aktionen ausführen kannst und eben auch Aktionen noch powervoller machen kannst. Und dann ist ja vielleicht gleich ein ganz guter Übergang zu, wie der Kampf dann abläuft oder wie man angreift. Kannst du ja auch die Effekte des Äthers quasi auch nutzen, um mehr Angriff oder mehr Schaden generell zu machen. Was halt vor allem bei so Geschichten wie der Gegner hat halt ein, zwei Schilde sehr, sehr wertvoll sein kann am Ende des Tages. Ja, und was ich noch ganz cool finde, ist, dass du ja auch diese 6 verschiedenen Elementsymbole sind auch nochmal Stat-Werte auf deinem Charactersheet. Und da steht halt auch meistens nochmal ein Wert drauf von, also ich habe jetzt eigentlich nur +1, -1 oder 0 gesehen. Und das ist dann auch im Kampf, würfelst du dann halt einen Würfel und dann wird halt gegengecheckt, was für einen Wert hast du. Und je nachdem, ob es ein +1, -1 oder 0 ist, wird das eben, ist wie so ein Modifier quasi nochmal, der deinem Kampf dann hinzugefügt wird.
Und der sah auch aus, als wenn er narrativ Sinn macht, von dem, was ich in den Videos sehen konnte. Also dass du halt wirklich, um nochmal das Beispiel zu nehmen, wenn du den Feuerelementar hast, dann würfelst du als Encounter ein Feuerelement, dann verstärkt es deinen Angriff, wirfst du beispielsweise ein Windelement, schwächt es deinen Angriff ab. Also das fand ich, macht schon Sinn, hat halt für mich auch ein paar Probleme. Also du kannst, dieser Würfelwurf ist endgültig, du hast halt keine Beeinflussungsmöglichkeit von diesem Würfelwurf. Das dürfte dir wahrscheinlich dann nicht so gefallen. Und ja. Ich sehe auch, generell bei diesen Tokens, du hast gesagt, damit kann man seine Angriffe verstärken und kann auch seine Fähigkeiten da nutzen. Ja, aber dafür haben wir halt mit 2 Fähigkeiten, einem Skill, in meinen Augen zu wenig Optionen, was wir machen können, was so ein bisschen nach dem, was ich gesehen habe in Videos, dazu führt, dass du im Grunde hoffst, den richtigen zu kriegen, weil eine deiner Fähigkeiten dafür zu verschwenden, es zu tauschen, ist halt ein hoher Trade-off sozusagen. Mhm. Und das tötet diese Mechanik so ein bisschen oder lässt sie so ein bisschen abschwächen. Wäre vielleicht cool, wenn man das on top machen könnte irgendwie, aber kann man halt nicht.
Ja, für mich ist halt das große Risiko auch hier wieder, und das ist so generell, glaube ich, so ein bisschen das Ding, auch analog wieder zu Gloomhaven meiner Meinung nach, oder wenn man jetzt, ich spiele ja auch Frosthaven gerade, ist tatsächlich ähnlich. Das hat natürlich stark den Hang zu sehr puzzlig zu werden oder zu sein, ne? Weil, also du planst es halt sehr arg durch und du kannst es auch sehr arg verkopfen und sehr arg vorausplanen, sage ich mal, deine Züge und gucken, okay, wie kann ich jetzt den Äther nehmen, den ich dann für den Effekt nutzen kann, der mir dann wieder das triggert, um das zu tun. Falls der Gegner das macht, da können wir ja dann auch gleich im Kampf nochmal drauf eingehen. Und so, und das hat halt wirklich das Potenzial dazu, dass man das wirklich zu krass durchdenkt, ja. Und das ist so ein bisschen das Risiko, was ich sehe. Ich kann es nicht so gut beurteilen, weil ich halt, ne, ich habe es jetzt bisher weder gespielt, noch habe ich irgendwie Let's Plays gesehen, wo sie das zu dritt oder zu viert gespielt haben, leider. Aber das ist zumindest das Risiko, was ich sehe. Trotzdem finde ich erstmal das mit der Äther-Mechanik, das ist tatsächlich auch hier mal einen Vergleich zu einem anderen Spiel zu machen, wie bei Mage Knight. Da gibt's ja auch diese, da heißt es nicht Äther, sondern Mana. Und da hast du halt auch die Möglichkeit, eben Mana in so einen Pool reinzumachen und dann das bei dir auf dem Characterboard einzuslotten und das halt zu nutzen für eine Powerful-Aktion von deiner Karte und so. Und so ähnlich funktioniert es ja hier auch. Und ich finde es erstmal, das gibt dem Ganzen erstmal ein bisschen mehr Würze, ein bisschen mehr Tiefe. Ob das halt über Dauer trägt, das ist halt super schwierig zu beurteilen, weil ich auch jetzt noch nicht so wirklich gesehen habe, wie progress denn der Charakter dann auch über die Kampagne hinweg, ja? Kriegt der noch deutlich mehr verschiedene Karten mit dazu? Wie entwickeln sich vielleicht auch die Ability Cards und so? Und man muss ja trotzdem auch dazu sagen, wir haben ja vorhin schon kurz über die Charaktere gesprochen. Es gibt ja zum Beispiel diesen, ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt, dieser Feuer- und Eis-Charakter. Ich weiß nicht, ob du den mal dir angeguckt hast.
Thermal Flux.
Genau. Der ist ja schon ziemlich cool, weil der hat ja eine Feuerseite und eine Eisseite auch auf den Ability Cards. Und du entscheidest dich vor deinem Zug quasi immer, welche Seite du spielen möchtest und so. Also da kommt ja schon noch ein bisschen mehr Tiefe rein. Wir haben jetzt natürlich nicht die Zeit und auch nicht die Zeit gehabt, uns da noch detaillierter einzuarbeiten, aber und hier auch alles detailliert zu erklären. Aber ich finde trotzdem, dass es, wenn die Story trägt und wenn es auf der Progressionsseite des Charakters genügend Stuff gibt, dann könnte das schon tragen, ja, wenn halt alles zusammenkommt so ein bisschen.
Aber dann lass uns mal auf den Kampf eingehen. Sagen wir mal, also wir fangen ja mit dem Spielerzug an. Jetzt, ich gehe mal auf einen Einzelspieler ein. du stehst da, der Boss steht. Also das ist zum Beispiel die erste Prämisse für mich. Für mich hat das sehr viel von einem Bossfighter oder Bossbattler in seinen Mechaniken, weil du halt, du schüttelst mit dem Kopf, okay.
Ja, für mich ist halt beim Bossbattler ist die Prämisse, dass ich so ein bisschen erstmal lernen muss, was der Boss macht und was er tut.
Okay.
Hier ist es ja durchaus so, dass du schon, um mal nochmal einen Querverweis zu dem wiederum anderen Spiel zu machen, ist ja so ein bisschen wie bei offenes Auge, blinzelndes Auge und zuendes Auge, dass du schon weißt, welche 3, 4 Aktionen der Boss macht. Das ist ja offen, ne, in diesem Adversary Book.
Ja.
Von daher, und das ist halt wieder, sind wir wieder bei dem Thema Puzzlig und so. Das ist halt die Frage, wie das tragen kann halt, ne, und ob das halt wirklich, also, weil so richtig lernen tust du ja nicht, wie der Boss funktioniert oder wie der Gegner funktioniert, ne.
Nee, ich meine es auch unter einem Gesichtspunkt. Du hast halt, ich gehe mit 8 Lebenspunkten rein, stehe einem Boss mit 30 Lebenspunkten gegenüber. Er attackiert mit, weiß nicht, 5 Schadenspunkten. Ich krebse mit meinen 1-2 Schadenspunkten an rum, arbeite mit ein bisschen Positionierung, wegbewegen, hinbewegen und so weiter. Unter dem Gesichtspunkt, da habe ich den Vergleich gezogen zu einem Boss-Battler.
Okay.
Also du hast ja schon einen sehr übermächtigen Gegner vor dir. Erstmal grundsätzlich. Und jetzt stehst du da, hast entweder einen Angriff auf Entfernung hast nur einen Nahkampfangriff. Dann musst du dich halt entweder adjacent bewegen, also angrenzend bewegen, den Angriff machen. Oder du kannst mit einem Fernkampfangriff aus der Entfernung halt angreifen. Dann gibt es eine Reichweite, eine Line of Sight. Und das sind alles keine neuen Mechaniken. Und ich denke, das ist auch nichts, wo wir groß drauf eingehen müssen, wie das funktioniert. Kann dann noch mit einem Schildbreak arbeiten eventuell. Und es gibt, was ich ganz nett fand und was wir bei einem anderen Spiel, das wir nicht mehr nennen wollen heute, auch relativ häufig benutzt haben, so eine Push-Pull-Mechanik, die eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Also du schiebst zum Beispiel einen Gegner gegen einen Felsen und er leidet dadurch Schaden, der auch nicht blockbar ist zum Beispiel. Also so Geschichten gibt es halt auch. Und so arbeitest du dich durch und versuchst halt zusammen so eichhörnchenmechanisch so Schaden für Schaden für Schaden zu erzeugen und den Boss von seinem hohen Schaden runterzubekommen, während du dich gleichzeitig ein bisschen defst noch mit anderen Mechaniken und versuchst halt nicht zu sterben. Das ist so der Spielerzug, wenn man so möchte.
Ja. So ist es. Es gibt natürlich noch ganz viel detaillierte Kleinigkeiten, auf die wir jetzt nicht eingehen können, aber ich finde schon trotzdem auch, was man nochmal erwähnen kann, ist, dass die Charaktere auch immer nochmal Special Abilities haben, sage ich mal, womit sie auch noch, sage ich mal, mehr Schaden machen können oder so ein paar Kniffe, ne? Ich habe eben das mit diesem Feuer und Eis gesagt. Jetzt habe ich den anderen Charakter zum Beispiel da gesehen, das war der mit P anfing, diese Hase oder was das war.
Pugilist.
Genau, der Pugilist. Dass der, wenn der quasi über den Gegner oder durch den Gegner durchgeht, dann hinterlässt er auf dem nochmal einen Token, das generiert dann halt auch nochmal Effekte und so. Also das hat schon noch ein paar ganz coole Kniffe, finde ich, die ich einfach nochmal kurz erwähnen wollte, weil, also es wirkt so ein bisschen so, als du es jetzt erklärt hast, so stumpf und ich kann es nicht so gut beurteilen, ob es das vielleicht sogar auch ist, ne, aber ich finde trotzdem, dass es schon auch einige Kniffe hat, die ich erstmal ganz cool finde, so.
Ja, ich finde vor allem im Fernkampf gibt es einen coolen Kniff, den ich kurz erwähnen möchte. Wenn du mehrere Gegner in einer Reihe vor dir stehen hast, dass du dann halt alle angreifst, die in der Reihe stehen. Dass du durch alle durchschießt sozusagen und alle nehmen Schaden.
Ja.
Und dann kommt der Gegnerzug dran. Und wenn ich das richtig verstanden habe, korrigier mich hier, wenn ich mich irre. Du würfelst einen Würfel.
Ja.
Und auf dieser Würfel stehen die Zahlen 1 bis 3.
Ich glaube schon, ja.
Mehrfach wahrscheinlich, jeder in einer gewissen Verteilung. Ist es glatte Zweierverteilung?
Ich glaube schon, ja.
Okay. Und diese Zahl, die du da würfelst, gibt an, inwieweit sich der Angriff, also du hast bei jedem Boss hast du, glaube ich, 3 Angriffsoptionen und inwieweit sich diese Aktion verschiebt oder vielleicht auch 4, ich müsste lügen.
4, glaube ich, ja.
Inwieweit sich das verschiebt? Also wenn du eine 2 würfelst, verschiebt sich der Angriff um 2 Felder weiter. Wenn du eine 3 würfelst, um 3 Felder weiter und somit erzeugst du ja eine gewisse Ungewissheit auch. Du weißt zwar grundsätzlich, welche 4 Aktionen der Boss machen kann, aber du weißt halt nicht, welche Aktionen er in diesem Zug macht. Und das können teilweise sehr krass unterschiedliche sein. Also manchmal ruft er halt nur Gehilfen ran und greift dich gar nicht an. Manchmal greift er dich mit einem massiven Schlag an. Manchmal bewegt er sich und greift dich an oder greift dich an und bewegt sich. Also da gibt's ja schon deutliche Unterschiede in seinen Aktionen. Und finde ich erstmal grundsätzlich eine coole Mechanik, um so eine gewisse Ungewissheit zu haben in einer Gewissheit.
Ist schon so ähnlich wie blinzelndes und zuendes Auge, oder?
Schon, ja.
Ja, ja, für alle, die es nicht kennen, hört gerne in unsere Agemonia-Folge rein. Da kam das nämlich vor. Aber Haken dran. Ja, ich bin kein Fan davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Weil ich einfach ich habe die Befürchtung, und das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, dass es dadurch noch puzzeliger wird, als es eh schon wird. Weil du planst halt deinen Zug in 4 verschiedenen Nuancen. Weil das Risiko sehe ich halt, ne? Je nachdem wie, also so schätze ich uns zumindest ein, dass wir das schon ja versuchen, mal maximal zu optimieren. Und dann planst du ja deinen Zug A, wenn du eine 1 würfelst, B, wenn du eine 2 würfelst, C, wenn du eine 3 würfelst. Und musst halt gucken, was dann in den verschiedenen Szenarien passiert, dass du halt immer irgendwie einen Plan B hast. Und das kann halt wirklich dazu führen, habe hier wirklich Bedenken, was halt die Downtime angeht und dieses puzzelige, verkopfte, ja. Das muss nicht unbedingt so sein. Und ich denke, wenn man das halt auch in der Gruppe spielt, wo man halt einfach so ein bisschen frei von der Leber weg drauf losspielt, dann kann das auch cool sein. Das ist zumindest das Risiko, was ich sehe, ja. Und das ist halt immer so das Ding, wenn halt vorher schon klar ist, welche 3, 4 Aktionen der Gegner macht, dann stellt man sich halt genau darauf eben auch ein. Ne? Aber ja.
Ja, aber ich mag das deutlich lieber, als wenn ich genau weiß, was der Gegner macht und ich mir da künstlich was zusammenbastel.
Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, das ist für mich Worst Case. Aber wenn, also, ne, jetzt nehmen wir mal wieder unseren Freund Gloomhaven als Beispiel. Da hast du ja, da hat ja jeder Gegner nochmal ein Kartendeck von, keine Ahnung, 8 bis 10 Karten, manchmal auch weniger. Ja. Wo du dann quasi ne, noch ein bisschen mehr, die müsst du ja auch. Und da hast du sicherlich, wenn das einmal durch ist, das Deck dir nicht auswendig gemerkt, was es alles für Karten waren und was für Effekte die Gegner machen. Gefällt mir persönlich einfach ein Stück weit besser, ist aber auch wieder mein persönliches Ding.
Ja, das stimmt. Aber da gebe ich dir recht, ja, das gibt eine höhere Varianz. Aber ja, gut, du hast jetzt 3 verschiedene Optionen, die passieren können. Und ich finde, die Gegner sind auch schon anspruchsvoll genug oder hart genug in ihren Aktionen.
Absolut. Ja.
Also einfach ist das hier nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass man in so einen Dungeon reingeht und dann drauf loskloppt und es wird schon irgendwie, sondern das ist schon ansprechend.
Glaube ich auch. Also so wirkt es zumindest. Und du hast ja auch am Anfang, zumindest in dem, was ich gesehen habe, auch nicht immer nur diesen Boss, gegen den du kämpfst, sondern ja meistens auch schon irgendwelche anderen Helfer oder Enemies. Und dann kommt es ja auch noch dazu, dass der Boss dann ja irgendwann noch Helfer spawnt, ja, auch noch auf die Map. Und das kann dann schon relativ schnell voll auf der Map werden. Und dann musst du natürlich priorisieren, worauf du deine Angriffe machst, ne? Machst du sie und planst du das so, dass du von den Helfern nicht angegriffen wirst und gehst halt auf den Boss komplett. Das war in dem, was ich gesehen habe, immer ganz interessant eigentlich, dass der immer so ein bisschen abgewogen hat, okay, der Boss hat jetzt noch 20 Leben von seinen ursprünglich, weiß gar nicht, 40 waren es, glaube ich. Und ja, jetzt gehe ich volle Power, Hail Mary Move auf den Boss oder kümmere ich mich halt erstmal um die ganzen Helfer, die da drum rum sind, um davon ein bisschen Ruhe zu haben. Aber habe ich noch genug Health Points, falls der Boss mir Schaden macht und so. Ja, also von daher, das finde ich auch erstmal ganz cool. Ja.
Ja. Bist du bereit für das nächste, womit ich ein Riesenproblem habe?
Oh Gott.
Und was ich überhaupt nicht verstehe.
Ja?
Ein Rundenlimit auf der Map. Und ich verstehe es halt überhaupt nicht. Warum lässt man uns nicht in einem Dungeon kämpfen, bis entweder wir sterben oder der Gegner stirbt? Warum haben wir ein Rundenlimit? In sowas wie diesem Setting. Ich kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Ja, machen wir mal wieder den Vergleich zu Gloomhaven. Mhm. Finde ich an der Stelle passend. Gibt es in Gloomhaven Rundenlimit?
Boah, jetzt erwischte mich auf dem falschen Fuß. Ich glaube, nein.
Nein, es gibt kein Rundenlimit.
Nein.
Es gibt aber ein indirektes Limit, was dir ja automatisch Druck macht ohne Ende. Und das finde ich bei Gloomhaven auch super wichtig. Und bei Gloomhaven ist es ja so, dass du ja Karten verlierst. Jede Runde verlierst du Karten und wenn du irgendwann keine Karten mehr hast, bist du halt erschöpft. Mhm. So. Also ja, du hast zwar in Gloomhaven kein Rundenlimit, aber hast halt diese Mechanik mit den Karten, die du immer discardest. Du musst immer, wenn du rastest, musst du eine wegmachen und so. Und so hast du ja auch einen relativ großen Zeitdruck. Und also ich glaube, ohne das kommt das Spiel halt nicht aus, weil sonst wird es ja noch puzzliger, als es eh schon ist.
Ja, aber sonst was? Also was ist die Konsequenz, wenn du hier kein Rundenlimit hast?
Es dauert 15 Stunden ein Szenario.
dafür muss der Boss dann halt einfach hart genug sein, dass du keine 10 Runden durchhalten kannst. Also man kann sowas ja auch anders lösen, wollte ich damit nur sagen.
Das stimmt, ja.
Du kannst ja einen Kampf anders gestalten, dass das halt nicht passiert, dass du nicht dich zurückziehst, kämpfen kannst und so weiter, sondern oder dass sich die Spieler abwechseln können, sondern dann muss es halt genug anspruchsvoll im Kampf sein. Und da habe ich halt dann Angst, wenn ich ein Rundenlimit reinbauen muss, was so restriktiv einfach kalt runterzählt, dann könnte es sein, dass da Mechaniken oder Kampfverläufe drin sind, die mir nicht gefallen werden.
Ja, ich weiß es nicht. Für mich ist da halt das große Risiko, dass es halt dann, also dass du dann immer guckst, okay, wie viele Schritte kann der Boss machen? Okay, ich bewege mich so weit weg, dass ich nächste Runde wieder rangehen kann und angreifen kann und so. Dass du da halt diesen Grind so ein bisschen hast, da sehe ich halt jetzt hier bei dem speziellen Beispiel bei Anchor Point irgendwie das große Risiko drin, dass man das auch anders hätte designen können, bin ich bei dir. Die Frage für mich wird wieder sein, ähnlich wie wir es auch am Montag bei Tamashii schon diskutiert haben, macht das Narrativ irgendwie Sinn? Oder ist es irgendwie in irgendeiner Art und Weise immersiv? Ja, also heißt es halt irgendwie, du gehst gerade in den Dungeon rein und die Höhle ist kurz vorm Einstürzen und du hast nur 8 Runden Zeit, bevor die Höhle einstürzt. Keine Ahnung, ne? Jetzt einfach mal als aus der Luft gegriffenes Beispiel. Dann kann ich halt schon eher damit umgehen, als wenn es halt heißt, okay, du kämpfst jetzt gegen den und das macht auch vielleicht storytechnisch Sinn, aber warum habe ich jetzt 8 Runden Limit Zeit? 8 Runden Zeit, das muss halt für mich irgendwie narrativ Sinn machen. Wenn es das nicht gibt, dann wird es schwierig.
Und für mich sah es nicht so aus, als wenn es das wirklich narrativ gab. Aber kann mich auch irren.
Ja, ich habe dazu gar nichts gelesen tatsächlich. Also hab da nichts rausgefunden zu.
Also ich habe nichts weiter. Von mir aus könnten wir in die Kampagne gehen, aber wenn du noch was hast, sag's.
Nö, also ich bin auch durch. Ich denke vielleicht einmal nur noch mal ganz kurz. Ich glaube, dass da auf jeden Fall viel Potenzial drinsteckt in dem Anchor Point. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass auf jeden Fall durchdacht ist und nirgendwo broken, zumindest was ich so von den Mechaniken gesehen habe. Man hat schon einiges an interessanten Kniffen. Ich glaube, es lebt definitiv von den asymmetrischen Charakteren, von den Fähigkeiten der Charakteren, von den Karten, die wirklich alle unterschiedlich sind in den einzelnen Charakterdecks. Es lebt definitiv vom Kampf, ja, der muss funktionieren und darf nicht zu schnell repetitiv sein. Das ist das Risiko, was ich halt irgendwann sehe bei 25 Szenarien, die du halt spielst, die halt alle irgendwie in Dungeon-Maps passieren. Ich finde diese Äther-Mechanik ganz cool und alles, was dazugehört, diese verschiedenen Möglichkeiten, die du mit Karten machen kannst, flippen. Ja, also da, ne, gibt es schon viele coole Kniffe, die ich finde, die in Rove Anchor Point drin sind. Das große Risiko, was ich sehe, ist halt wirklich dieses Thema zu puzzelig und Downtime und wie verkopft gehen Spieler halt dann daran. Ja, das ist so ein bisschen das große Risiko in Kombination mit der potenziellen Repetition, die du gegebenenfalls hast, wenn du nicht eine gute Character Progression hast und eine gute Story hast. Das sind so für mich die beiden großen Bedenken, die eben gekoppelt sind an der Character Progression und auch an die Story.
Ja, und ich, ganz ehrlich, wenn ich jetzt urteilen oder jetzt für mich ein Urteil machen müsste, hätte ich gerade kein Interesse an dem Spiel, weil mir sind die Gefahren viel zu groß, dass es halt genau da an diesem einen Story-Punkt zum Beispiel scheitert oder repetitiv wird und so weiter. Also mich würde es momentan abschrecken, ehrlich gesagt.
Kann ich verstehen. Ich würde es trotzdem gerne ausprobieren. Wir sind ja auch im Kontakt mit Addax Games ein bisschen und haben ja auch schon gesagt, dass wir zu Rove auf jeden Fall nochmal eine Folge machen werden. Das ist ja das größere Ding. Aber ja, ich kann deine Bedenken durchaus verstehen. Was ich halt wieder so generell charmant finde, das fand ich ja bei Gloomhaven Pranken des Löwen schon ganz cool, dass du halt einen relativ umfangreichen Kampagnen-Dungeon-Crawler hast, der halt potenziell in 2 Minuten auf dem Tisch ist. Und wenn das die Prämisse hat und dann dazu noch eine coole Story du erlebst und du vielleicht eine coole Character Progression hast, dann kann ich halt auch über das ein oder andere Risiko, was wir jetzt ja ein bisschen besprochen haben, auch hinwegsehen. Verstehe aber natürlich, was du meinst.
Ja. Dann schauen wir uns die Kampagne mal an.
Let's go.
Ich habe sie jetzt mal parallel offen. Wir sind ja im Late Pledge, das heißt, die Kampagne grundsätzlich ist schon gelaufen. Sie hat fast 450.000 eingenommen und bei insgesamt ja fast 2.900 oder 2.800 irgendwas Bäckern. Finde ich eigentlich ganz okay, wenn man bedenkt, dass es auch ein Second Printing für Rove ist, könnte ich mir vorstellen, dass sie sich mehr erwartet haben, aber schon das so, dass sie schon damit relativ zufrieden sein können.
Ja, also wir hatten das ja bei Hunters AD auch schon ein bisschen diskutiert, als wir darüber gesprochen hatten. Ich finde, dass das eine sehr beachtliche Summe ist für ein Studio, was eigentlich noch kein anderes Spiel rausgebracht hat. Klar, kannst jetzt sagen, hey, die haben doch eigentlich schon die erste Kampagne von Rove draußen, die ja auch gut gelaufen ist und so. Trotzdem glaube ich, dass jetzt ja das ganze Marketing rund um diese Gamefund-Kampagne für Rove Anchor Point ist, weil das einfach das neue Ding ist. Und sind wir mal ganz ehrlich, die halt wahrscheinlich Rove schon haben und gespielt haben, ob die jetzt wirklich Rove Anchor Point spielen, weiß ich nicht, ne? Ist genau, wenn du Gloomhaven hast, kaufst du ja wahrscheinlich Gloomhaven Pranken des Löwen auch nicht mehr, ne? So.
Ja, vielleicht, wenn du nicht mit einer Gruppe das große Ding anfangen möchtest, aber das Spielgefühl mit einer Gruppe erleben möchtest, mal ein paar Abende, könnte ich mir vorstellen, dass an der Stelle Anchor Point interessant sein könnte.
Ja.
Weil es ist halt schon ein Commitment, was du mit sowas wie Gloomhaven oder Rove machst. Also da committest du dich halt zu einer langen Spielzeit mit und wo alle mitziehen müssen. Das erlebst du ja gerade bei Frosthaven,
ja,
dass das schon auch ein Brocken ist, den man sich da vornimmt.
Auf jeden Fall. Nee, bin ich komplett bei dir. Man muss halt auch dazu sagen noch, dass ja der Preispunkt, das hat man ja am Anfang schon gesagt, von Rove Anchor Point jetzt mit $50 ja wirklich hervorragend ist. Also ich glaube, das ist, also Dollar, ne? Also es sind 45 Euro, wahrscheinlich ein bisschen weniger sogar noch, mit, ich weiß nicht, wie der aktuelle Kurs so ist. Aber das ist ja erstmal auch so ein Punkt, warum jetzt die nicht gerade bei 3 Millionen stehen, ne? Weil, weiß nicht, wenn jetzt Awaken Realms für Lands of Evershade 3000 Bäcker hätte, dann würden die wahrscheinlich bei über 1 Million stehen.
Ja. Ja, aber dann können wir uns vielleicht gerade mal mit den Pledges beschäftigen. Wir haben ja gesagt, wir lassen so die Rove-Geschichte hier ein bisschen außen vor. Es gibt natürlich unfassbare Möglichkeiten, wie man jetzt Rove als Hauptspiel noch mit dazu becken kann. Und da kann man preislich auch völlig eskalieren. Und ich gucke gerade mal, wie weit kann man hochgehen? Bis auf $380, glaube ich, ne? Ist das Höchste.
Irgend sowas, ja.
Aber wenn wir uns jetzt mal auf Anchor Point fokussieren, haben wir de facto zwei Pledges. Wir haben einmal einen Core-Game für $50, hast du ja schon gesagt. Und einmal die Rove Anchor Point Collection, wo dann Neoprenmatten, Acryl-Tokens, Acrylic-Standys, so halt so ein bisschen Deluxe-Stuff sozusagen dabei ist. Und ehrlich gesagt kann ich beide Pledges ganz gut verstehen. Also ich kann verstehen, wenn man Bock hat auf so ein bisschen Premium-Stuff und finde dafür $40 auch nicht übertrieben als Aufpreis. Ich kann aber auch verstehen, wenn man sagt, oh, mir reicht das Base-Stuff, weil Gameplay-technisch ist alles drin. Es gibt da nichts, was man vermissen kann. Nur halt so ein bisschen Deluxe-Stuff, der halt dann nicht dabei ist. Und wenn einem das egal ist, finde ich $50, go for it.
Absolut. Ich glaube, viel falsch machen kann man da nicht. Gerade weil es ja jetzt auch, das haben sie ja jetzt vor gar nicht so langer Zeit angekündigt, eben auch die deutsche Lokalisierung geben wird als digitale Version, ist ja auch oft für Leute ein Thema.
Ja.
Und ja, ich finde es vom Preispunkt her wirklich fair. Also bin auch ein Fan von den Deluxe Components. Du hast ja jetzt diese Acrylic-Dinger mit die Marker und auch die Würfel nochmal. Und ja jetzt seit dem letzten Update eben auch ein paar Neoprenmatten für die Charaktere, die ich eigentlich auch ganz, ganz nett finde. Wenn man das Artwork mag, dann feiert man die bestimmt. Von daher, ich finde es vom Preis her schon extrem erschwinglich. Ja, ich glaube, ein Kampagnenspiel in dem Ausmaß für so einen Preispunkt ist schon fair.
Auf jeden Fall, finde ich auch. Und wir haben auch eine Forteller-App oder App-Integration. Und da bin ich mir gerade nicht sicher. Haben wir die für Anchor Point oder nur für Rove?
Nee, genau, die gibt es nur für Rove, ja.
Ja. Schade eigentlich.
Ja, das ist so. Hätte ich mir auch gewünscht. Aber so viel Text gibt's ja auch in dem, also so viel Flufftext pro Szenario hast du halt nicht, ne? Und ja, ich glaube, dass du im Rove, wo du ja wirklich ein Riesenbuch wieder hast und so, kann ich das natürlich schon verstehen, dass man das dann macht. Ja, im Second Printing jetzt haben sie entwickeln das ja jetzt gerade, das haben wir im letzten Update gelesen auch, dass sie das quasi jetzt anfangen zu entwickeln, wenn die ganzen Files zum Printing gehen oder in die Production gehen, jetzt Richtung frühen Sommer. Von daher, das gibt's tatsächlich nur für das normale Rove.
Hast du noch was du zur Kampagne sagen willst? Weil ich habe gar nicht gesagt, wie ich generell die Kampagne finde. Ich finde sie ein bisschen unübersichtlich, dadurch, dass sie halt dieses Verschachtelte mit Rove und Rove Anchor Point da sehr viel Stuff für Rove mit reinbringen. Update-Kits für die Kickstarter-Kampagne. hier noch da eine Expansion dafür, ein Second Printing dafür. Also ich finde, das geht ziemlich durcheinander da.
Ja, ich glaube, man muss so ein bisschen differenzieren zwischen der ursprünglichen Kampagnenseite und jetzt der Seite im Late Pledge. Das ändert sich ja immer ein bisschen. Okay. Ne, man kann ja dann ganz oben auf der Kampagne auch nochmal auf Originalkampagne ansehen. Weiß nicht, ob du das auch mal gemacht hast. Das ist dann ehrlicherweise nicht viel strukturierter, muss man ganz ehrlich sagen. Ich hätte mir tatsächlich auch ein paar mehr Gameplay-Elemente noch gewünscht, weil von der Kampagnenseite wird man nicht wirklich schlau, wie das Spiel funktioniert. Von daher war es ja wichtig, dass wir uns auch nochmal im Detail auch mit den Let's Plays und so jetzt auseinandergesetzt haben. Das Rulebook für Anchor Point hätte ich auch hier wieder charmant gefunden. Das habe ich ja bei Tamashii schon gesagt, dass ich es einfach gut finde, wenn sie das Rulebook zumindest in Englisch halt irgendwie da zur Verfügung stellen würden. Dann, das hätte uns oder mir zumindest auch geholfen, noch mehr vielleicht in die Details zu gehen. Von daher ja. Vielleicht noch eine letzte Sache. Das haben wir ja am Montag bei Awaken Realms auch schon gesagt. Vielleicht noch ganz kurz zum Verlag. Wir stehen ja auch mit Addex Games im Austausch via E-Mail. Und generell muss ich sagen, würde ich mir, glaube ich, ein bisschen mehr transparente Kommunikation von denen wünschen. Vor allem in den Updates, weil da lagen jetzt teilweise 2-3x Monate zwischen den Updates. Ja. Und ich persönlich bin schon ein Freund davon, also mindestens einmal pro Monat irgendwie ein Update zu machen. Ne? Ja, klar, sag was, wenn du auch was zu sagen hast, aber ne, die Leute haben halt in dein Spiel investiert und dann guck halt, dass du da auch regelmäßig halt die Leute irgendwie auf dem Laufenden hältst. Davon bin ich persönlich ein großer Freund. Ich glaube, dass sie hier, das ist halt auch ein super kleines Studio, ne? Ich glaube, es sind 2 oder 3 Mann. Mehr Leute sind das halt auch nicht. Ja, das muss man halt dementsprechend auch in Perspektive setzen. Aber ja, ich glaube, dass das schon, die haben ja jetzt ihr erstes Spiel auch mehr oder weniger on-time auch ausgeliefert mit Rove. Und von daher, ja, Thema, ist es jetzt eine sichere Bank oder nicht? Ich glaube, dass man da schon reingehen kann. Muss halt so ein bisschen gucken, ob man da jetzt wirklich halt irgendwie mit $380 reingeht, weil bis auf die Rove-Kampagne ist das halt jetzt denen ihr zweites Projekt erst. Ja.
Okay, dann machen wir hier einen Haken dahinter.
Ja.
Das war der zweite Teil, unser zweites Crowdfunding-Projekt, was wir euch vorgestellt haben. Seid schon gespannt auf das dritte. Ich bin auch sehr gespannt auf das dritte, weil das habe ich mehr oder weniger, oder haben wir in so einer Bierlaune mit dazu genommen, als wir drüber gescannt haben.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass, also mich persönlich interessiert da deine Meinung sehr.
Glaube ich. Gut, dann sind wir durch für heute, oder? Für Rove?
Sind wir durch, ja.
Super. Ja, dann hoffe ich, dass wir heute auch wieder ein bisschen einen Eindruck geben konnten zu Rove Anchor Point und dem ganzen Rove-Konzept, alles, was dazugehört. War tatsächlich für mich persönlich auch wahrscheinlich von den 3 Spielen die Woche das schwerste Spiel, sich da reinzuarbeiten. Weil das schon, also es gibt gar nicht so viel und die Sachen, die es gibt, fokussieren sich wirklich stark auf den Kampf. Von daher hätte ich eigentlich gerne auch noch mehr zu dem ganzen Story-Part gesagt, aber da gibt es leider nicht wirklich viel. Von daher, wir haben ja ein bisschen über unsere Bedenken gesprochen. Du hast ja auch gesagt, dass du da wahrscheinlich sogar eher raus wärst, wenn es um Spielen geht. Ja, ich bin da, glaube ich, offen für, hätte auf jeden Fall Lust, es mal auszuprobieren und hoffen, dass wir euch mal wieder einen Eindruck geben konnten über ein Spiel, was vielleicht noch nicht so krass bekannt ist. Und dann könnt ihr euch die Kampagne mal angucken. Wir hauen die wie immer in die Shownotes. Und dann gerne auf unseren Discord kommen und mal Bescheid sagen, ob wir euch da helfen konnten, in der Entscheidung das Spiel zu backen oder auch vielleicht davon abzusehen. In dem Sinne sind wir durch für heute und ja, freut euch, wie Lars gesagt hat, auf das dritte Spiel. Bis dahin. Ciao.